Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode, die DL2. Ist unser Thema heute und dazu begrüße ich selbstverständlich unsere beiden Experten Olli und Stefan. Grüß euch.
Hallo zusammen.
Hallo.
Alex ist heute leider verhindert, deswegen heute diese, ja, richtig coole Dreierrunde trotzdem. Ja, ihr beiden, gehen wir direkt in die aktuellen Themen rein. Da haben wir ein paar Bully-Themen, kann man sagen. Wir schauen heute auf zwei Teams. Und entsprechend danach auf das aktuelle Tabellenbild. Und ich sage mal so, wenn ich euch beide jetzt hier sehe, Freiburg-Kassel, müssen wir natürlich über das Duell am Wochenende sprechen. Wir in der Bulli-Redaktion haben natürlich mitgefiebert ohne Ende. Ja, ihr beiden, wer möchte denn beginnen? Vielleicht Olli zuerst. Wie hast du das Spiel empfunden?
Ja, also für mich war das natürlich eine Freude. Wir haben in Freiburg in dieser Saison bislang noch nicht so viel Grund zur Freude gehabt und man hat wirklich, also es war eins der wenigen Spiele bislang, wo man das Gefühl hatte, man hat sowohl kämpferisch als auch spielerisch dagegen gehalten. Klar, Kassel ist ein Top-Team, das hat man auch immer wieder gesehen und ich habe schon oft genug erzählt, dass ich mich auch immer über die Gegner freue, die Top-Teams mitbringen, weil das für mich auch immer ein Fanboy-Dasein gibt, wo ich dann mit glänzenden Augen die Besonderheiten der gegnerischen Mannschaft anschaue. Aber es war wirklich so, dass man sagen konnte, okay, Freiburg und Kassel waren gleichwertig, vielleicht Freiburg sogar einen Ticken besser am Ende und hatte dann das Glück auf seiner Seite. Man hat ein Penaltyschießen gewonnen, was diese Saison noch nicht geklappt hat. Also alles in allem waren die zwei Punkte eine große Freude in Freiburg und für die Freiburger Fans, beziehungsweise vor allem auch fürs Team, das hat man dann auch gemerkt.
Ja, Stefan, wie hast du es empfunden?
Ja, stimme zu, also verdienter Sieg auf jeden Fall. Gratulation nochmal, ich habe es euch ja auch zähneknirschend geschrieben abends. Aber ja, ich habe bei dem Spiel mal wieder gemerkt, ich habe so eine andere Beobachtungsweise, wie ich die früher als Fan hatte und so. Und mir sind so andere Sachen aufgefallen als sonst. Sehr lobenswert fand ich, wie Freiburg da zusammen geackert hat und den Heimvorteil auch genutzt hat. Und ja, für die Huskies, für die letzten Spiele, das immer so ein bisschen eine Weiterentwicklung war, gefühlt ist das dann so, glaube ich, nicht so, dass man nicht noch diesen Zusatzpunkt mitnehmen konnte, sondern eher, na, das hat uns jetzt so ein bisschen in diese aufsteigende Phase reingefuscht, ne, ohne dieses Spiel da damit zu entwerten. Genau, das ist so das Hintergründige, ansonsten absolut in Ordnung, wie das ausgegangen ist und ja auch erstmal Punkteteilung im Sinne der Bully-Podcast-Freundschaft.
Ja, da habe ich mir schon gedacht, ja, kein böses Blut, zumindest jetzt mal.
Absolut nicht.
Nach regulärer Spielzeit. Nee, das sowieso nicht, aber natürlich, wenn dann zwei Teams aufeinandertreffen, wo wir halt wissen, dass zwei Podcaster von uns da, ja, direkt beteiligt sind, wenn ich jetzt mal so sagen darf, dann ist es natürlich auch nochmal was Besonderes. Was Besonderes, Stefan? Zuschauerrekord.
Genau, wir haben es ja von dem Tag an, als klar war, dass Düsseldorf dazukommt, thematisiert. Der Rekord ist gepurzelt in Krefeld wegen des Straßenbahnderbys und das hat jetzt den Weg nach Düsseldorf gefunden vor 13.102 Fans und das ist natürlich, ja, da kann man auch von außen sich wirklich nur freuen und bedanken und das pusht uns alle noch ein Stück weiter. Das ist richtig toll gewesen. Also für Krefeld vor allen Dingen.
Ja. Olli, wie sehr hast du gefeiert den Zuschauerrekord?
Also ich habe den Zuschauerrekord ja in Freiburg gefeiert. Das ist gar nicht so richtig in der Presse zur Geltung gekommen, aber in Freiburg hat man zu Beginn des dritten Drittels die Zuschauerzahl eingeblendet und wir hatten dann den Wert pulverisiert, der in Krefeld aufgestellt wurde, weil bei uns hat es an der Anzeigetafel angezeigt, 181.976 Zuschauer.
Und keiner weniger.
Und ich gehe mal davon aus, dass die 1.976 die waren, die im Stadion waren, und die restlichen 180.000 waren bei Sport Europe TV am Endgerät. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ja, das kommt schon hin mit der Rechnung.
Ja, ich finde es auch relativ plausibel, wie das der Olli jetzt aufgestellt hat. Aber insgesamt kann man ja schon sagen, sehr positiv. Wir haben es ja schon öfters mal auch gesagt, Stefan, ne? Es ist halt einfach, ja, es ist halt auch eine Bestätigung für die Liga, ne?
Ja, unbedingt. Ich glaube, Olli hatte noch was hinzuzufügen, bevor ich dem reingrätsche.
Ja. Ja, nee, also ist letzten Endes das Gleiche. Ich wollte auf das Gleiche raus. Spaß beiseite. Es ist eine tolle Sache für die Liga. Man hat wieder was, wo man einfach darauf hinweisen kann. Und ich habe es schon auch geil gefunden, wenn ich ehrlich bin, wenn ich höre, DL2 spielen mit einer fünfstelligen Zuschauerzahl. Das ist einfach cool und das ist eine tolle Sache. Und ich finde, jedes Jahr gibt es irgendwie so Highlights und das war definitiv eins in dieser Saison.
Ja, und ich meine, wo fahren mal 3.500, 4.000 Auswärtsfans mit? Das ist natürlich klar, das bietet die Straßenbahn eben. Und interessante Reaktion, ohne da jetzt viel zu interpretieren. Die DEG hat heute das gemacht, was viele große Fußballvereine zum Beispiel machen, oder ich glaube auch die Kölner Haie, wenn es um Topspiele und Derbys geht, so einen exklusiven Vorverkauf zu machen. Und da wurde natürlich ganz viel drunter kommentiert. Ihr habt ja nur Bammel, dass so viele Krefelder wieder da kommen und euch das den Heimvorteil wegnehmen. Also das finde ich dann auch, wenn das solche strukturellen Veränderungen oder so schafft, oder ne, dann, das ist sehr, sehr bedeutsam. Punkt. Nicht nur wegen der rohen Zahlen, sondern auch wegen der Emotionalität. Ich habe das geguckt, bis wir zum Kollegen Eisenbart und Blattmann nach Freiburg geschaltet haben, also bis zur Halbzeit sozusagen. Und meine Fresse, dann kriegst du zu Hause 4-0 im ersten Drittel aus Sicht der DEG. Und da war ja klar, da wird irgendwas. Das kann ja nicht einfach so nur an diesem Rekord hängen, wie man sich danach über das Spiel hält. Und ja, es hält die Eishockey-Welt immer noch ein bisschen auf Trab, offensichtlich.
Dann, Olli, du hast dir mal die Top 10 Scorer mal ein bisschen genauer angeschaut und dir ist was aufgefallen.
Genau, also letzten Endes hat man ja schon auch immer Top-Teams jetzt aktuell an vorderster Front. Und wenn man sich dann aber mal mit den Scorern beschäftigt, was ja unser Job ist, auch im Hinblick auf die Partien vorzubereiten und so weiter, dann fällt doch sehr stark auf, dass unter den Top 10 sowohl drei Scorer von den Bietigheim Steelers mit Jack Dugan, Brad Kemp und Marek Radschuk unterkommen, und auf der anderen Seite dann noch drei Scorer von den Eispiraten aus Krimitschau. Corey Mackin spielt eine Riesensaison, dann aber auch, also für mich schon ein bisschen überraschend, Dominic Walsh, der da wieder vorne mit reinkommt, und Dylan Rugg, der letzten Endes auch diese Geschichte wieder wiederholt, dass der eine oder andere Topscorer, der aus der Oberliga wieder in die DEL2 kommt oder in die DEL2 kommt, dann halt wirklich auch in der DEL2 gerade so für Furore sorgt. Bei Dylan Rugg habe ich jetzt nicht unbedingt was anderes erwartet, weil der eigentlich schon immer auch ein Topspieler in der DEL2 war. Aber das ist dann doch überraschend. Die anderen sind dann schon von den Top-Teams, von Krefeld, von Landshut, beziehungsweise auch von der DEG. Aber das hat mich schon überrascht, dass da drei von doch eher durchschnittlichen Teams in den Top 10 sind. Macht aber auf der anderen Seite natürlich auch die Sorge, dass es eventuell damit zusammenhängen kann, dass wenn der eine oder andere dieser Top-Spieler dann mal ausfällt, die Leistungen eventuell nicht mehr so sein können, wie sie bislang sind.
Stefan, wie interpretierst du diese Statistik? Ich meine, es ist ja schon sehr interessant.
Ja, spricht ja auch so ein bisschen für diese Form, in denen die Teams gerade sind, ne, hat ja Olli auch angerissen, und steht dann dafür, dass es aber auch ein bisschen mit den Spielern steht und fällt. Also ich würde das gar nicht so sehr bewerten. Ich fand es sehr überraschend, als du das vorhin gesagt hast, Olli, weil das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, und spricht auch wieder dafür, Ausgeglichenheit. Man hat irgendwie, ja, Bietigheim ist immer noch recht hinten mit drin, wegen dem nicht so guten Start. Deswegen guckt man da gar nicht wahrscheinlich so aktiv, was haben die jetzt für Topscorer oder so. Also das geht wahrscheinlich deswegen auch so ein bisschen verloren. Und das lenkt nur wiederum die Aufmerksamkeit dahin. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant.
Ja, Olli, dann fangen wir an mit dem Team, das du vorbereitet hast. Wir schauen zum ESV Kaufbeuren. Für euch da draußen, liebe HörerInnen, kurz um euch abzuholen. Der ESV steht derzeit auf Platz Nummer 13. 20 Spiele gespielt, 19 Punkte geholt, 55 zu 83 Tore und auch der Punktedurchschnitt, den liefern wir euch selbstverständlich, nämlich 0,95. Olli, letztes Jahr, wenn man das so ein bisschen vergleicht, auf die gesamte Saison gesehen, Platz 11, ich habe jetzt mal den Punktedurchschnitt genommen, 1,25 ist ja doch schon ein gewisser Unterschied. Hängt sicherlich auch mit der derzeitigen Verletzten-Situation in Kaufbeuren zusammen.
Ja, durchaus ist das einer der Gründe, der die ganze Situation schwierig macht. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, letztes Jahr der Klassenerhalt war schon so eine kitzlige Geschichte. Man hat den Klassenerhalt mit 3:3 Spielen gegen Selb dann festgemacht, weil man halt während der Saison dieses eine Spiel sich erarbeiten konnte. Ich bin tatsächlich so ein bisschen ratlos, warum das in Kaufbeuren bislang nicht so gut funktioniert. Klar, Verletzungssorgen ist sicher ein Faktor, der da eine Rolle spielt, aber wie es dazu kommt, dass man jetzt wirklich da hinten mit Freiburg aktuell noch so ganz hinten abgeschlagen drin hängt, das kann ich mir eigentlich aktuell nicht so 100% erklären.
Es wird natürlich nicht als Grund aufgeführt oder als Begründung, diese Verletzten, aber es ist halt schon ein Faktor. Also wenn man da sieht, wer da alles ausfällt und auch die Menge an Spielern, die ausfällt. Ne? Also ja. Das ist halt das, was mir definitiv auch aufgefallen ist.
Ja, und trotzdem, also war jetzt Kaufbeuren zuletzt auch in Freiburg zu Gast. Da habe ich auch mich intensiver mit der Mannschaft beschäftigt. Und man hat jetzt zum Beispiel, klar, die zwei verletzten Torhüter, deren Leistungen aber ganz ehrlich vorher ja auch nicht so überragend waren. Also Fiesinger mit 88,84% und mit über 3 Toren Gegentorschnitt, Babulis sogar mit über 4 Gegentoren im Schnitt. Also war bei beiden jetzt nicht unbedingt eine gute Leistung. Natürlich hat es auch ganz viel mit der Mannschaft zu tun. Der Porter, den man dann verpflichtet hat, der hat richtig stark gehalten. Also in Freiburg habe ich ihn richtig gut gefunden und hat jetzt auch nach 4 Spielen immer noch einen Gegentorschnitt von 2,65. Er hat in Freiburg allein 5 kassiert, also im ersten Spiel und letztlich hochgerechnet und auch über 90% Fangquote. Also ich denke, da hat man einen adäquaten Ersatz gefunden, allerdings natürlich auf Kosten eines Ausländerlizenzplatzes und das macht es natürlich zusätzlich schwierig, weil die sechs Lizenzen sind jetzt letzten Endes schon weg. Man hat ja jetzt nochmal nachverpflichtet auch einen Verteidiger, den ich nur schwer aussprechen kann. Tychomik, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Können aber unsere HörerInnen sicherlich uns korrigieren.
Genau. Letztlich die 6. Ausländerlizenz vergeben. Und das ist halt auch immer so eine Sache. Also wir haben in Freiburg vor 2 Jahren die Erfahrung gemacht, wie wichtig es war, dass man einen Eroelo nachverpflichten konnte, der dann halt letzten Endes dafür gesorgt hat, dass eine Stabilität reinkam. Und wenn man so früh jetzt, das droht uns ja auch so ein bisschen, weil wir eben auch schon 5 Lizenzen vergeben haben. Aber das ist natürlich ein Risiko. Und ich finde, auf dem deutschen Sektor ist man eigentlich sehr gut aufgestellt in Kaufbeuren. Und ich weiß natürlich auch nicht, mit Patrick Reimer hat man natürlich auch einen deutschen sportlichen Leiter, der sehr viele Beziehungen hat. Und eventuell hat man da halt auch im Hinterkopf, dass wenn jetzt die Ausländerlizenzen vergeben sind, dann doch noch der eine oder andere mit deutschem Pass dann eventuell verpflichtet werden kann über die Beziehung von Patrick Reimer.
Das haben wir schon gesagt, letztes Jahr oder im Vorjahr, die Playdowns. Siehst du da Parallelen zur Situation im letzten Jahr oder ist es doch eine etwas andere?
Also ich sehe natürlich schon Parallelen. Ich denke, wenn man da mal hinten drin hängt, hat man wirklich Schwierigkeiten. Ich hatte vor der Saison auch den ESV Kaufbeuren so ein bisschen analysiert und hatte für mich eigentlich das Ergebnis gehabt, dass man sich in allen Bereichen verbessert hat. Mhm. Also, dass man deutlich stärker aufgestellt war als im letzten Jahr. Da haben ja auch die Ausländerlizenzen nicht so richtig gegriffen und die Abwehr war die schwächste der Liga, was die Gegentore anbelangt und so weiter. Und gerade in der Abwehr, wenn man dann Spieler verpflichtet, wie den Bernhard Ebner oder den Nico Appendino, dann dazu ein Paul Meyer, der als Riesentalent gilt, dann hatte man schon die Vermutung, dass das eigentlich nur aufwärts gehen kann. Und deswegen bin ich so ein bisschen überrascht. Außerdem hat man mit München ja meines Erachtens auch einen Kooperationspartner, wo relativ viel zusammengearbeitet wird. Also sehe ich jetzt zum Beispiel bei uns halt gar nicht oder kaum mit Schwenningen, außer Niklas Hempel, ist da eigentlich gar kein Austausch da. Und ich finde es immer schön, wenn dann die Vereine so eng zusammenarbeiten und wenn man dann sieht, dass Nikolaus Heigl dann eben Topscorer der deutschen Spieler, in Anführungsstriche der deutschen Spieler, weil Blomqvist und Best gelten ja auch als deutsche Spieler, ist mit 4 Toren und 7 Assists in 13 Spielen, dann freut mich das einfach auch. Also ich habe da eigentlich den Eindruck, das stimmt auch das mit den Förderlizenzen. Gegen Freiburg war dann auch der Rio Kaiser mit dabei, der auch sehr eindrucksvoll eigentlich war.
Ja.
Aber irgendwie hat es halt am Ende auch beim Spiel in Freiburg nicht geklappt. Und ich glaube, das hatten die dieses Jahr schon oft, weil die hatten ja auch tatsächlich schon bis zur Deutschland-Cup-Pause also die Overtime war immer ausgeglichen, 1 gewonnen, 1 verloren, Penalty schießen, 2 gewonnen, 2 verloren, aber dann halt 6-2 Niederlagen, also 6 Niederlagen zu 2 Siegen. Und nach der Deutschland-Cup-Pause mit dem Trainerwechsel, man setzt ja in Kaufbeuren jetzt aktuell immer noch auf das Duo Donaldson und Osterloh, die beide auch super nett waren. Also ich habe den Andrew Donaldson interviewt und man hat eigentlich das Gefühl gehabt, das ist eine Top-Stimmung, trotz allem und trotz der schwierigen Situation. Aber die haben halt seit dem Trainerwechsel dann letztlich halt auch 4 Niederlagen, eine Shootout-Niederlage und jetzt von Befreiungsschlag zu sprechen durch den einen Sieg gegen Ravensburg, die ja auch so ein bisschen ein Sorgenkind der Liga sind, das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen.
Ja, du hast gerade auch schon ein bisschen Statistik angesprochen. Ein Sieg aus den letzten 5 Spielen, gab ja zwischendurch, wenn ich richtig gezählt habe, auch eine Niederlagenserie von 8 in Folge. Wie gesagt, wir haben ja die verletzten Situationen auch schon angesprochen, möchte ich schon immer wieder auch ein bisschen betonen, weil es schon eine besondere ist, finde ich. Trotzdem, du als Fachmann, fehlst da an individueller Qualität? Ist es eine Systemfrage oder ist es vielleicht so gar eine Kombination aus beiden? Weil wenn wir jetzt uns auch die Tore anschauen, 55 Tore erzielt, also tabellarisch findet man sich ja da auch relativ weit unten, wieder 83 kassiert. Was würdest du sagen, was sind da die Punkte, was der ESVK einfach nicht gut macht oder besser machen kann?
Also ich habe mich ja schon öfters geoutet, dass ich nicht unbedingt der Experte bin, was Systeme und so weiter anbelangt.
Da sagst du.
Also wenn wir unsere Experten in der Drittelpause für die Analysen haben, dann sitze ich immer mit offenem Mund da und denke, wow, was die alles sehen und was und der Pass. Ah ja, klar, wenn man es sieht und wenn man es erklärt bekommt, dann ist das toll. Also so diese Systemfrage kann ich nur schwer einordnen. An der individuellen Klasse fehlt es meiner Meinung nach nicht, sondern ich habe eher das Gefühl, dass zum Teil die individuelle Klasse nicht abgerufen werden kann, warum auch immer das so ist. Jason Best habe ich begeistert gesehen, hat jetzt in Ravensburg 2 Tore, 2 Vorlagen. Henry Kanninen, da kann vielleicht auch der Stefan dann nachher noch was dazu sagen, ist jetzt aktuell Topscorer, aber das sind halt dann so einzelne Spiele, in denen dann viele Punkte erzielt werden und in den anderen Spielen tauchen sie unter. Ich habe auch als ich kenne den Tyson McLellan auch ein bisschen privat aus seiner Freiburger Zeit noch. Das ist so ein Spieler, den ich eigentlich überall gern sehen würde, weil das halt bei uns sagt man, ich habe den Begriff, glaube ich, schon öfters erwähnt, Gädrige. Mhm. Also einer, der nie aufgibt, der immer irgendwie hinterhergeht, der viel macht, vielleicht jetzt nicht unbedingt immer viel punktet, aber der einfach auch ein gegnerisches Team so ein bisschen aus dem System bringt. Da sind wir wieder beim System. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, insgesamt kriegen sie es nicht so richtig auf die Kette. Und da habe ich einen Faktor, der dann vielleicht doch auch ein wichtiger Faktor ist. Ich habe vorhin gesagt, die Zugänge sind meines Erachtens alle deutlich stärker als die Abgänge. Wenn ich dann sehe, dass halt ein Simon Schütz verloren wurde nach Kassel, das sind dann so einzelne Spieler, wo man denkt, okay, den kann man verkraften, dafür verpflichtet man dann einen Bernhard Ebner oder Nico Appendino, die DEL-Recken sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das halt Löcher reißt, die vielleicht noch schwerer auszubügeln sind, als wir uns vorstellen können.
Gibt es denn noch positive Punkte, die du trotzdem in Kaufbeuren siehst?
Also ich sehe einfach wenn ich die Mannschaftsaufstellung anschaue, warte ich eigentlich nur drauf. Also ich hatte es vor kurzem mit Freunden hier in Freiburg und da hat ein Freund von mir geschrieben, dass er immer, wenn Freiburg ein Spiel gewinnt, das Gefühl hat, alle hoffen, dass der Knoten platzt und dann es aufwärts geht und er das aber eher kritisch sieht. Seine Meinung kann man so stehen lassen. Bei Kaufbeuren habe ich den Eindruck, dass das tatsächlich so sein kann. Also ich hoffe, das in Freiburg genauso, aber bei Kaufbeuren habe ich den Eindruck, dass wenn da der Knoten mal geplatzt ist, wenn man mal wirklich 2-3 Spiele in Folge gewonnen hat, dann kann man da auch in den Flow kommen, wo es dann positiv wird.
Was muss denn jetzt kurzfristig passieren, deiner Meinung nach, in Kaufbeuren? Was sind da so Punkte, wo du sagst, das ist das, was du jetzt sehen könntest, dass sich da verändert?
Also was ich denke, ist, dass sie tatsächlich sich an den Mannschaften orientieren müssen, die halt rundherum stehen. Also das ist auch sowas, wo ich immer wieder denke, wir haben in Anführungsstrichen eine Zweiklassengesellschaft in der DEL2, das ist einfach so. Und es ist schön, mal wie am Sonntag dann auch mal einen großen ärgern zu können. Aber das bringt halt nur 2 Punkte und letztlich in der Tabelle nicht viel. Wenn ich aber halt ein Spiel gegen Kaufbeuren gewinne oder wenn Kaufbeuren ein Spiel gegen Ravensburg gewinnt, was halt ein direkter Konkurrent ist, dann hat das wirklich halt ganz andere Auswirkungen. Und ich denke, das muss das Ziel sein, das muss immer das Ziel sein für die unteren Mannschaften, vor allem die engen Spiele, die gegen direkte Konkurrenten sind, zu gewinnen, um dann eben eine gewisse Konstanz reinzukriegen.
Wir haben jetzt schon ganz viel jetzt hier bei uns im Podcast, das hört ihr oder seht ihr da draußen nicht, liebe HörerInnen, oft den Stefan nicken gesehen und würde ich ihn gerne auch mit reinholen. Also einerseits natürlich bist du Meinung wie Olli, ne? Wie siehst du die Situation in Kaufbeuren?
Ja, ich habe mich auch mit denen beschäftigt, versucht das auch mal auf einer anderen Ebene zu betrachten. Interessant, dass Olli das eben mit dem Spielsystem benannt hat. Das fand ich übrigens sehr gelungen in eurer Übertragung, die Analysen da. Und ich habe das mit Derek Dinger, der bei uns ja als der Kommissar ermittelt gedient hat, ein paar Jahre in der Sendung, auch immer gedacht, so, boah, was die sehen. Und bei Kaufbeuren ist mir tatsächlich aufgefallen, obwohl ich sowas häufig nicht sehe, die hatten schon ganz schön krass Abstimmungsprobleme. Also das, was Olli zu Recht einfach auch erstmal als Impuls womöglich hatte zu sagen, da ist ein großer Umbruch und die haben so tolle neue Spieler verpflichtet, hat, glaube ich, am Anfang ganz schön gekostet, das Spielsystem irgendwie hinzubekommen. Und weil darüber auch geredet und geschrieben wurde, weiß ich, bei denen wurde ganz viel an diesem Defensivsystem gemäkelt, auch von den Fans, weil das so ein Mann gegen Mann sehr altmodisch vorgetragen war. Und das muss man, ich finde immer doof, jetzt einzelne Spieler rauszusuchen, aber 2, 3, 4, vor allen Dingen auch Defensivspieler, die liefern einfach nicht, ne, ohne jetzt wirklich Namen. Doch ein, zwei, weil man auch das einfach an Zahlen bemessen kann mit Plus, Minus, ist zum Beispiel Fabian Kurziol, der schon sehr kritisiert wurde, so um die Deutschland-Cup-Pause. Und jetzt ist er bei dem Rosenheim-Spiel gebencht worden. Und also das ist jetzt nicht so, dass man sich an sowas hochzieht, aber es fällt schon auf. Und der Appendino, der irgendwie auch so Vorschusslorbeeren mitgebracht hatte, der ist auch irgendwie mit zweistelligen Plus-Minus-Minus-Werten zu finden. Und ich glaube, die kämpfen noch ganz schön, wer da welche Aufgabe übernimmt, dieser Verpflichtung jetzt von diesem neuen Trio, ne, das natürlich auch mit Verletzungen zu tun hat, wird das auch erstmal, glaube ich, nicht total vorantreiben, ne, bis da sich gefunden wurde. Und dann, Olli, korrigier mich bitte, hat sich ja, glaube ich, der Cassetti auch in Freiburg nach einem Wechsel, nach ewigen Comeback erkämpfen, wieder verletzt. Also da ist halt einfach auch kosmisch scheiße, Entschuldigung. Und irgendwie kommen da Sachen zusammen. Ja, jetzt haben die neue Spieler, da müssen die wieder integriert werden, wo das große Problem war, wir haben uns noch nicht gefunden. Und das hat, glaube ich, nichts mit individuellen Sachen oder Persönlichkeiten zu tun, sondern wirklich dieser Dynamik, die da in einem Kader passiert. Und da wünsche ich denen total viel Glück und das ist mir nur so aufgefallen, das wollte ich gerne ergänzen.
Also Cassetti war tatsächlich in Freiburg dann, den hat man eigentlich gar nicht gesehen, weil er direkt dann verletzt in der Kabine war und fällt ja jetzt auch langfristig aus. Und wenn man das sieht, letzte Saison kein Spiel gemacht in der Elite Eishockey League für Belfast, vorher ordentlich gespielt in der NCAA. Dann ist natürlich auch so, also ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, warum er nicht gespielt hat in der vergangenen Saison. Das wäre vielleicht noch aufschlussreich, aber ist natürlich dann schon auch, das fällt einem dann natürlich auf die Füße. Da gibt es einen Spieler, der wird verpflichtet, nachdem er eine Saison nicht gespielt hat. Und dann fällt er direkt wieder aus für eine relativ lange Zeit. Wir hatten das in Freiburg mit dem Nick Pajot, der mittlerweile ja in Bordeaux gelandet ist als Spieler. Da war ja auch mal eine ganze Saison raus und dann hat man ihm das Vertrauen geschenkt und es ist super gut gegangen, hat ja dann auch in Landshut nochmal sein Können unter Beweis gestellt. Aber wenn es dann so rumläuft, ist natürlich zusätzlich eine Last für das Team und wird dann halt wahrscheinlich auch von Fanseite kritisiert, wie kann man jemanden verpflichten, der eine ganze Saison nicht gespielt hat, wobei ich das eine überhaupt nicht mit dem anderen in Verbindung bringen würde.
Der Cassetti hat tatsächlich die Saison davor wegen einer Verletzung auch verpasst, hat sich jetzt langfristig in der DL2 verletzt und bei dem Comeback fällt er jetzt wieder aus bis Mitte Februar voraussichtlich. Also das ist halt wirklich auch wirklich bitter.
Ja, gute Besserung
das wirklich.
Definitiv. Unfassbar.
Ja.
Gut. Eine Sache, die ich vielleicht noch positiv erwähnen möchte, ist, da wurde ja jetzt der Mannschaftsleiter Manfred Meyer fürs 1000. Spiel geehrt und kann man auch ein tolles Interview mit ihm lesen auf der Website vom ESVK, was die Leute so im Hintergrund halt wirken. Und ich habe da auch, also ich habe natürlich auch relativ viel Kontakt mit den Betreuern, mit den Mannschaftsleitern und so weiter. Ich finde es immer faszinierend. Jetzt am Sonntag habe ich dann auch mit dem Betreuer noch von Kassel gesprochen, der dann alles noch eingepackt hat. Der Bus war schon weg. Und ich finde es einfach super, das, was es da für Leute gibt im Hintergrund. Und das ist tatsächlich was, das ist aller Ehren wert, 1000 Spiele, wenn man das hochrechnet, wie lang das ist.
Unglaublich.
Der gute Mann ist so lange dabei, wie ich als Fan dabei bin. Und das ist einfach super.
Ja, da möchte ich mich gerne anschließen, den Gratulationen, weil ich finde das auch tief beeindruckend. Jetzt darf man das sagen? Das ist was Nettes. Von der internen Weihnachtsfeier, die Huskies gestern hatten, haben Betreuer, medizinische Helfer, Ärzte und Physio und Videocoach und so weiter und so fort, also das Team um das Team von den Spielern total nette Präsente gekriegt. Also so, die auch dann verteilt worden und das fand ich eine richtig schöne Wertschätzung.
Und es ist tatsächlich auch angesprochen worden im Interview vor dem Spiel am Sonntag. Euer Trainer hat das genau auch ja beim Alex im Interview gesagt, dass das eben nicht nur das Team ist, sondern das Team um das Team, dass da alle an einem Strang und dass da jeder seine Wichtigkeit hat. Und ich finde es einfach cool, wenn solche Leute dann auch die Wertschätzung kriegen, die sie kriegen müssen. Ich habe zum Beispiel das auch gefeiert, dass der Gunnar Genutis, der ja bei der DEG im Einsatz ist, unter anderem aber auch bei der deutschen Nationalmannschaft, dass der nach der Silbermedaille in Tampere zum Beispiel dann sich ebenfalls ins goldene Buch der Stadt Kaufbeuren eintragen konnte und eben nicht nur der Co-Trainer der Alexander Sulzer, sondern er dann eben auch mit dabei war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das finde ich cool und das finde ich toll und ich würde die immer wieder gern erwähnen, weil das einfach alles super coole Leute sind.
Ich habe einmal so eine Schleifmaschine geschleppt, da ich dachte, ich sterbe und ich bin auch ein ganz schöner Brocken. Also viel, ne? Und dann muss man aber durchziehen auch vor den Jungs. Ja, dann habe ich mich so embryonal in die Pritsche hinten gelegt, wo wir noch zurückgefahren sind. Also ja, es ist wirklich auch ein Knochenjob und großen Respekt vor jedem, der da tausende Kilometer am Wochenende in Playoffs vor allen Dingen schrubbt und deswegen tausend Spiele. Meine Herren, ey, Chapeau.
Ja. Ja, schließen wir uns natürlich auch absolut bei Bulli an. Olli, wo geht's denn hin mit Kaufbeuren? Hast schon viele positive Punkte jetzt auch genannt, wo du ein bisschen Hoffnung hast. Wie fällt dein Fazit jetzt aus?
Also, wir sind halt mittlerweile bei, ich sag jetzt mal, einem Drittel der Saison, also eigentlich schon über einem Drittel mit 20 Spielen. Und ich sehe halt wirklich für Kaufbeuren und für Freiburg das Riesenproblem, dass der Abstand mittlerweile 6 bzw. 7 Punkte allein auf Platz 12 sind und schon 9 bzw. 8 Punkte auf Rang 10. Das sind halt nicht gerade mal so ein schönes Wochenende und ich habe schon die Sorge, dass beide Teams dann eben auch in den Playdowns antreten müssen. Das Ziel muss jetzt natürlich sein, die Punkteabstände nicht dauerhaft wachsen zu lassen, sondern eher sich wieder ranzukämpfen. Wenn man den Anschluss schafft, wenn man das sieht in der Tabelle, Platz 5 mit 32 Punkten, Platz 11 mit 26, Platz 10 mit 27, dann ist es wieder eng. Das heißt, wenn man den Anschluss an den Strich schafft, dann ist man auch schnell mal wieder drüber. Aber ich glaube, für Kaufbeuren, und es gilt leider, mein Herz schlägt halt nun mal in Freiburg, auch für Freiburg, ist allergrößte Aufgabe erstmal irgendwie es zu schaffen, wieder einen Anschluss herzustellen. Und das wird schwer genug.
Stefan, auch deine Einschätzung natürlich.
Genau, was ich vorhin als Makel gesehen habe, sehe ich jetzt einfach auch als Schwierigkeit, bis sich das gefunden hat, wieder einspielt, neuer Goalie, noch zwei neue Feldspieler, die zu einem relativ frisch zusammengewürfelten Kader kommen. Ich glaube, mental, das haben wir vielleicht noch nicht betrachtet, setzt das auch einer Mannschaft, Fans und einer Organisation zu, wenn so viel Mist passiert. Man kann da gar nichts Schöneres umschreiben. Und das haben wir auch schon oft gesehen, dass das dann so eine Eigendynamik nehmen kann, aber auch zum Guten. Vielleicht bäumen die sich jetzt total auf und kommen halt in so eine Underdog-Rolle und stellen was um und werden vielleicht ein bisschen bissiger. Und dann haben die mit Sicherheit, das muss man auch nochmal aufgreifen, die Qualität, die Lobby und vor allen Dingen auch die Fans und so, die da unterstützen und durchtragen können, wenn es hart auf hart kommt. Aber ja, ist schwierig. Bestimmt.
Ja, ist ja auch ein Punkt, das, was ich auch so gehört habe aus Kaufbeuren, Stadion sehr laut, viel Unterstützung und ich glaube, das kann schon auch mal ein Faktor noch werden, auch wenn jetzt die Heimbilanz jetzt nicht so gut ausschaut, aber insgesamt kann das dir natürlich so hinten raus natürlich nochmal auch eine Saison retten. Stefan, Ravensburg hast du vorbereitet. Wir haben uns da tatsächlich auch ganz gut abgesprochen, auch mit den Tabellenabständen, denn wir sprechen jetzt über das 12-platzierte Team in der DL2. Auch wieder für euch zum Abholen da draußen, liebe Hörerinnen, 20 Spiele gespielt. Die Ravensburg Tower Stars, wie gesagt, auf Platz 12, 25 Punkte. Das Torverhältnis steht bei 55 zu 78 und auch da der Punktedurchschnitt, da wir ihn auch vergleichen möchten mit letztem Jahr, liegt derzeit bei 1,25. Letztes Jahr, Stefan, 1,88 auf die gesamte Saison gesehen, der Durchschnitt. Und Platz 3 und dann, wir erinnern uns, im Finale 3-4 gegen die Dresdner Eislöwen verloren. Wie siehst du denn generell den Saisonverlauf in Regensburg derzeit?
Ja, es...
Ravensburg, nicht genau, Regensburg.
Ich habe es nicht mal gecheckt, weil ich schon auf mein Go warte. ja, Ravensburg kämpft total und die Eishockey-News hat auch jetzt in der letzten Ausgabe getitelt, Tiefpunkt der Saison erreicht. Das stimmt vor allen Dingen erstmal tabellarisch, aber auch vom Gefühl her. Die Ansprüche, die da die sehr bescheidenen auch in diesem Zusammenhang Oberschwaben haben, werden natürlich bei Weitem nicht erreicht. Warum das so gerade ein bisschen witzig gemeint gesagt habe, komme ich gleich zu, weil das kommt denen auch ein bisschen zugute. Da geht es auch um Support und nicht gleich panisch werden und überreagieren. Aber denen geht es mit Sicherheit nicht gut. Gerade wenn man auf diese Finalserie zurückguckt, ist das ein tiefer Fall. Nach den, ich glaube, die sind wirklich seit DEL2-Gründung vor nun auch mittlerweile 12 Jahren immer in Playoffs, zweimal mit einem Pre davor und haben 2 Meisterschaften geholt in dieser Zeit. Und deswegen ist das schon sehr auffällig, wie das diese Saison nicht klappt. Sind jetzt aufstiegsberechtigt, das kommt nur auch noch dazu und wurden auch von den meisten Experten ja so in den Top 6 gerankt. Ne? Wir haben ja auch hier gedacht, die werden schon besser dastehen, aber vor allen Dingen auch ist das nicht das kurzfristige Ziel, so einen Aufstieg drüber zu brechen. Deswegen glaubt nicht, dass die gehemmt sind dadurch. Aber es ist natürlich doppelt bitter, dass man jetzt so ein bisschen so einknickt und vielleicht noch ein bisschen zu früh zu sagen, um die Playoffs bangt. Aber damit befassen die sich natürlich mehr, ob sie in die Playdowns müssen, als ob sie wieder ins Finale kommen im Moment. Das ist natürlich klar. Ja, vielleicht, wenn man so betrachtet, was da die Gründe sind, jetzt nicht daran immer festzumachen, aber da gab es natürlich auch einen Umbruch in einer gewissen Form. Interessanterweise nicht im Tor, da habe ich recherchiert, dass das erste Mal ist, dass ein Torhüter-Duo in der DEL2 die dritte Saison zusammenspielt in der Form. Ne, Scharipov und der Nico Pertuch, der, wenn ich nicht mich irre, heute in der Champions League für Ingolstadt im Einsatz ist, richtig.
Ja.
Das ist so das Kontinuierliche, die Defensive um die Torhüter herum. Ansonsten haben die auch nicht so einen großen Umbruch in der Verteidigung erlebt. Dann hat sich aber da auch wieder ergeben, dass die da unglaublich nachverpflichtet haben, noch einen Probe, einen Tryout-Spieler, den Wisinski, weiter verlängert haben. Jetzt noch ein Youngster, der da schon ein paar Jahre gespielt hat, mit einer Förderlizenz wieder ausgestattet haben und überhaupt haben die, finde ich, einen total riesigen Kader. Das finde ich einfach mal erwähnenswert. Ich glaube, es sind 32 Spieler gelistet und die mehr oder weniger regelmäßig zu Einsätzen kommen. Und das ist so das, was mir erstmal irgendwie wieder mit dieser Mannschaftskonstellation aufgefallen ist. Dann gibt es natürlich bedeutsame Abgänge dafür im Sturm gegenüber, dass sich in der Verteidigung nicht viel bewegt hat. Erstmal Dietz, Kapitän Hadraschek nach Kaufbeuren, wo wir eben waren, Mühlbauer, alle zur DEL2-Konkurrenz und natürlich dieser Dreierpack Nienhus, Peyal und vor allen Dingen Santos nach Krefeld, das hat ihn natürlich auch geschmerzt. Die Top-Reihe letztes Jahr war schon stark für das Scoring verantwortlich und da hat sich viel nicht nur um Robby Sanik, der da Dauerbrenner ist, sondern auch um Matthew Santos gedreht und das merken die, glaube ich, schon und wird auch von den Fans immer wieder benannt, dass man da so ein bisschen das nicht gut kompensieren konnte. Die Kontingentspieler sind trotzdem, wenn es noch so ist wie gestern, das Führungsquartett an Scorern, aber außer Robby Sanik und der hatte auch so ein Torflauten-Ding, bis er sich jetzt total befreit hat an diesem 6-Punkte-Wochenende, wo er gegen Bietigheim 4 Tore gemacht hat und 1 aufgelegt und das waren auch die ersten 6 Punkte seit Saisonstart hintereinander weg und dann dachten alle jetzt, ach, jetzt reißt das doch mal wieder so ein bisschen und dann haben sie wieder so einen richtigen Knick erlebt, waren bei uns in Kassel. Da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ein paar Sachen nicht so gut laufen. Vor allen Dingen fand ich die sehr undiszipliniert. Also die haben sowieso ein paar Tough Guys dazwischen. Das ist auch okay und immer so gewesen. Aber im Großen und Ganzen haben die, ich muss jetzt kurz mal rüberblicken, 306 Strafminuten. Der Weiden als Fairplay-Mannschaft hat 134. Also das sind schon ganz andere Sphären. Und die haben zwar auch ein paar Matchstrafen und so gehabt, aber die haben auch die meisten 2-Minuten-Strafen bekommen. Und dann zeitgleich ein Unterzahlspiel von 70% oder sowas. Und die Special Teams sind halt wirklich ein Problem, kriegen viel zu viel Gegentore, auch in 5 gegen 5 Situationen. Und das, wo man so ein bisschen drauf gebaut hat, die Defensive steht, ne, das sind alles erfahrene Jungs und 5, 6 Stammverteidiger sind geblieben. Das klappt irgendwie gar nicht. Und dann gerät man, glaube ich, auch so ein bisschen ins Hadern. Und ja, Bo Schuber kenne ich und schätze ich sehr, aber wo der in Kassel war, hatten die Huskies auch immer mit Abstand die meisten Strafminuten. Das ist keine Wertung, aber ich finde einfach, ja, woran liegt das? Möchte der, dass die hart spielen oder ist der nicht so streng, wenn die mal die Geduld verlieren, weil es geht auch viel um Disziplinlosigkeiten und das finde ich einfach erwähnenswert. Das irgendwie muss man doch mal nach 3, 4 Jahren, denkt man doch, ach, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, dass wir immer ganz oben in den Bad Boy Rankings sind. Ja, das ist noch sowas, was so ein bisschen herausgestochen hat für mich. Saisonverlauf, ja, Start gut, 4 von 5 Siegen. Dann gab es eine 1-7 Klatsche gegen Krefeld. Da ist das erste Mal die Kinnlade allen runtergefallen und dann wurde ab da auch in 11 Spielen nur 2-mal gewonnen. Dann der zitierte Befreiungsschlag gegen Bietigheim und die Revanche gegen Krefeld und dann eben das erwähnte Spiel in Kassel und natürlich Tabellenkonkurrent Kaufbeuren daheim 1-4 unterlegen. Da war so richtig das erste Mal die Lampen aus gefühlt abends. Ja, das ist der Verlauf.
Jetzt wissen wir ja von euch, ihr bereitet euch ja beide auch akribisch auf die Saison vor, was auch die anderen Teams betrifft. Wenn jetzt jemand zu dir gesagt hätte, 20 Spiele gespielt, Ravensburg auf Platz 12, Stefan, hättest du gesagt, okay, oder wäre es ein bisschen überrascht gewesen?
Das hätte ich halt nicht gedacht, ganz klar. Sven, es wäre eine bold prediction gewesen vor der Saison. Aber man hätte auch gut Kohle machen können, wenn man drauf gewettet hätte wahrscheinlich. Also, ja.
Ist es denn dann auch, weil du den Saisonverlauf auch gerade beschrieben hast, passt es auch irgendwie zusammen? Also, ich meine, wir sind jetzt bei beiden Teams jetzt schon so ein bisschen in so einer Situation, wo wir versuchen auch zu erklären, was da gerade jetzt nicht so gut läuft. Aber ist es was du auch spielerisch siehst, was da auch zusammenpasst, die Tabellensituation mit dem, was du auf dem Eis siehst?
Ja, also ich glaube, da war Bo vor allen Dingen auch selbst gar nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Das in Kassel, wenn ich jetzt das Spiel, da erlebt man es natürlich am meisten, wenn man mit in der Halle ist und das kommentiert und sich da vor- und nachbereitet. Und das würde ich jetzt aber nicht überbewerten, weil das wäre ein bisschen vermessen. So viele Spiele habe ich von Ravensburg nicht gesehen, aber man liest natürlich auch und recherchiert so ein bisschen. Und ja, doch, die Tabellensituation wurde zumindest bei dem Spiel abends mit von diesen Aufblitzen, von diesen tollen Stürmern, die sie auch haben und das Powerplay, wurde das schon bestätigt, das muss man so sagen, ohne da irgendwie, ich will das auch gar nicht schlecht reden, aber ja, das gibt natürlich Gründe und die sind beobachtbar gewesen. Wie gesagt, für mich war sehr, und das hat mich überhaupt nicht aufgeregt, das waren jetzt nicht solche Schweinereien, wo man manchmal denkt so, oh, was, sowas Unfaires oder so, aber die haben sie einfach nicht gut im Griff, also es sind so unnötige Strafen, die man zieht und dann meckert noch einer und dann sind alle irgendwie runtergezogen und dann nehmen die sich immer so dieses Momentum selber und ja, das wäre total vermessen zu interpretieren, wo das herkommt. Riesenkader, viel Bewegung, ein bisschen so, dann gibt es natürlich für, was man als groß Positives rausstellen muss, junge Spieler, die da total so gut wie es geht integriert werden. Ne? DEL2-Debüt, 17-jähriger Philipp Gründer, der aus Ravensburg kommt und dann gegen Krefeld ran durfte die letzten Minuten. Gefühle unbeschreiblich, hat er dann im Interview gesagt. Und dann haben sie das Trio Kessler, Odude und Gerg, die kommen alle aus dem eigenen Nachwuchs und spielen ihre erste DEL2-Saison und an denen scheitert es nicht. Also die erfüllen ihre Rolle und machen ihre Sachen sehr solide. Also gibt es wahrscheinlich auch vielleicht so eine Frage, wer ist da Führungsspieler und kann diesen Aufschwung herbeiführen und das kann ich tatsächlich nicht beantworten.
Ja, bei den Teams ist Balance ja auch immer so ein bisschen das Stichwort, also bei den Teams vor allem im unteren Drittel, würde ich jetzt mal sagen, und jetzt da auch vergleichen, 55 Tore erzielt, genauso wie das Team, das wir vorher besprochen haben, Kaufbeuren, 78 kassiert. Ist es dann einfach die Balance, die da nicht stimmt? Ist es so einfach zu erklären?
Ja, ich glaube, es ist eher das, als wo ich sonst immer zu neige, darum zu interpretieren und irgendwelche hintergründigen Sachen versuche zu betrachten, weil bei denen Teamgeist und mannschaftliche Geschlossenheit, das klingt immer so komisch, wenn man sagt, wir kriegen dauernd eine Packung, ist jetzt auch Quatsch, aber wir haben halt viele Gegentore und hängen irgendwie hinten drin. Da ist aber keine Panik im Umfeld, also das meinte ich vorhin mit dieser, ja, schwäbische Bescheidenheit, wir müssen jetzt nicht sofort aufsteigen, obwohl wir immer mitspielen oben, und wenn die mal zu Hause 2-3 Spiele nicht so toll spielen, kommen wir trotzdem wieder und supporten die. Also die haben ja nicht horrend hohe Zuschauerzahlen, aber sehr treue Fans und immer so eine solide Zahl, die da richtig auch Bambule macht irgendwie. Und das ist in der Mannschaft, glaube ich, auch drin. Also das wirkt jetzt nicht, dass die verzagt sind oder irgendwie denken, na, die haben irgendwie keinen Bock oder die laufen nicht richtig. Das kann man ja schon auch manchmal beobachten bei einzelnen Spielern oder bei einer Reihe oder so. Das kommt mir bei denen überhaupt nicht so vor. Und das ist sozusagen auch das, was ich denen, wo ich glaube, da können die sich noch rausziehen. Die haben total ansehnliches und kreatives Offensivspiel, wo wahrscheinlich jetzt auch drauf gehofft wird, dass die vor allen Dingen Kontingentspieler nach ihrer Eingewöhnung eine höhere Effizienz bringen, weil das ist das zweite große Defizit. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, große Diskrepanz zwischen diesen Sachen und dem Defensivverhalten und dem Tore verhindern und auch, kommt, weiß ich nicht genau, die Fangquoten von den Goalies, aber die sind auch nicht überragend gewesen und die sind alle so individuell auch hinter ihrem Anspruch so ein bisschen hinterher, und wenn das natürlich nicht nur 1-2 Spieler trifft, sondern 1-2 Mannschaftsteile, dann kann es schon kriseln.
Ja, muss man ja auch immer im Verbund sehen. Also klar kann man auf Fangquoten schauen, aber das ist natürlich auch immer bedingt mit der Abwehrsituation. Das würde ich gerne noch mit reinnehmen. Wir sehen ja gerade auch unter anderem Nico Pertuch in Ingolstadt auch Top-Leistungen in der DEL gebracht. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen aufs Umfeld schauen, und ich weiß, dass ihr zwei da sehr, sehr nah dran seid generell. Was hast du für ein Gefühl, was in Ravensburg gerade so um das Team los ist? Wie ist die Stimmung? Kann natürlich nicht gut sein, aber trotzdem, was hast du so für ein Gefühl?
5 Heimpleiten in Serie, da gibt es dann schon, glaube ich, langsam graue Haare bei den Mitarbeitern und Spielern und so eine Genervtheit bei den Fans. Das nochmal dauert in Ravensburg ganz schön lang. Vor allen Dingen, wenn man da drauf guckt, was die für einen Anspruch eigentlich haben und wo die eingeordnet werden. Aber es gab eben jetzt auch das erste Mal richtig Pfiffe und Buhrufe, und die sind auch ja mit Pfeifkonzert in die Kabine verabschiedet worden. Nochmal das Zitat: am Tiefpunkt der Saison angekommen. Es ist einfach nicht gut im Moment, nein.
Olli, auch an dich die Frage: Wie empfindest du gerade die Situation in Ravensburg?
Also ich glaube, was da einfach auch noch dazu kommt, ist, dass Ravensburg diese Zone, in der sie jetzt gerade sind, halt einfach auch nicht kennen. Ich habe vor der Saison auch gesagt, diese Abgänge, und da spreche ich eben nicht nur explizit von Matt Santos, Stefan hat es vorhin schon erwähnt, sondern eben von einem Adam Payal, von einem Jan Nähenhaus, von Fabian Dietz. Das sind alles Top-Spieler gewesen, wenn ich die Spielen sehen habe. Das war immer, da hat man immer gehofft, dass der Puck bald wieder weg ist. Und das sind alles Verluste. Vor der Saison hatte ich den Eindruck, dass man da bei allen Positionen mehr oder weniger 1-1 die ersetzen konnte. Also auch der Alex-Olivier Voyer, den man da aus der Slowakei geholt hat, wo man eigentlich damit rechnen musste, dass der ja so ähnliche Werte hatte wie Santos in der Slowakei. Also da hatte man meines Erachtens die Hausaufgaben gemacht. Jetzt hängt man da hinten drin, und das ist halt tatsächlich dann auch was man nicht kennt und wo man sich dann vielleicht doppelt schwer tut, doppelt verkrampft, vielleicht einmal mehr den Frust rauslässt und dann halt die Strafen nimmt, die der Stefan vorhin erwähnt hat. Ich glaube, bis letzte Saison war das ein bekanntes Mittel, mit dem man in Ravensburg einfach auch dafür gesorgt hat, dass die Gegner Respekt haben. Und jetzt ist so, dass man sich gerade weniger Respekt erkämpft, als vielmehr eine Niederlage nach der anderen kassiert, weil eben diese Robustheit und die Undiszipliniertheiten dafür sorgen, dass man am Schluss dann als Verlierer vom Eis geht.
Du hast den Alex Olivier Voyer genannt, perfektes Beispiel, der hat totales Potenzial. Da haben sie sich erhofft, dass der diese Lücke von, ja, vielleicht nicht unbedingt Santos schließt, aber ja, ein bisschen da reinspringen kann. Und der ist so vom Scoring, naja, ist gerade bei 11 Punkten nach 20 Spielen, aber hat 53 Strafminuten auf der Uhr. Und das ist ja dann sozusagen ein bisschen das Abbild davon, was du meintest gerade. Ja.
Aber das, was Olli gerade gesagt hat, finde ich ganz interessant. Muss man natürlich auch mit in die Bewertung reinlegen, Stefan, ne? Dass es halt einfach ein Team ist, das diese Tabellenregion so nicht gewohnt ist. Das ist natürlich auch absolut ein Grund, ne? Also um diese gesamte Situation zu erklären.
Unbedingt, ja. Also genau, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Auch da greift jetzt maximal, die müssen ihre Ansprüche ändern, müssen sich wahrscheinlich auch umstellen oder ne, das ist ja immer so eine Gretchenfrage, bleibt, ne, wir wollen uns das nicht aufdrücken lassen, wir haben ein System, das hat Buschhuber zweifelsohne und einen Plan und weiß, wie der Hase läuft, aber wenn das nun mal dann nicht greift, ne, wo es letztes Jahr noch gegriffen hat und am anderen Standort davor noch besser mit einer Meisterschaft, ne, ich sag den Namen jetzt nicht laut, aber das sind alles Dinge, die das erschreckt einen natürlich, wahrscheinlich auch Verantwortliche. Ich meine, die Meisterschaft in Frankfurt gönne das natürlich den Kollegen in Südhessen.
Und dabei ist er in seinem Mikro. Wo geht's denn hin? Wo geht's
ja,
denn
nach
hin,
oben,
Stefan?
Das würde ich schon sagen. Also ich glaube, wenn der Knoten platzt, Sachen, die wir immer ja auch so, ah ja, das entwickelt sich noch in der Saison mit Powerplay und Unterzahl, das sollte langsam mal passieren. Ich glaube, das Powerplay ist jetzt einstellig gewesen nach dem letzten Wochenende in der Erfolgsquote. Und als sie in Kassel angetreten sind, war die Gesamteffizienz vorm Spiel bei 83%. Das ist natürlich wirklich bitter für Special Teams. Vor allen Dingen, wenn du die dauernd brauchst, weil du regelmäßig auf der Strafbank sitzt. Also ich rate, Disziplin ausüben, sich nicht so aufkochen lassen womöglich und nach wie vor sich gerne an Umfeld und Fans orientieren, die so eine Gelassenheit erstmal an den Tag gelegt haben, wo, glaube ich, schon viele gedacht haben, so wups, das hat mir nicht gedacht, dass die Tower Stars so starten oder so eine Phase haben und da muss man sich dran aufrichten und nochmal, ich glaube schon, dass das Potenzial gerade offensiv enorm ist. Alec Alroth haben sie jetzt noch verpflichtet, den finde ich unglaublich toll als Kollege, Mensch und vor allen Dingen auch als junger Stürmer. Und der war unter Buschhuber war so ein bisschen sein Mentor in der DEL2 und hat ihn da auch wieder zum Rookie des Jahres geformt. Und die haben sich jetzt wiedergefunden und das mit Sicherheit ein Typ auch als Spieler, an den kann man sich aufrichten. Der ist groß und stark und schnell und hat einen Torriecher und macht alles für die Mannschaft, geht unter die Haut. Also das ist auch kein Kind von Traurigkeit. Und der ist aber einer, der auch mit so einer finnischen Gelassenheit sich dann ganz gut doch in den Griff kriegt, nicht so viele Strafminuten zieht. Und vielleicht ist das wieder was Repräsentatives, wenn wir eben den Voyer genommen haben, wo es nicht ganz so gut klappt, wo die sich dran aufrichten können. Aber ja, Potenzial total vorhanden, werden ihren Ansprüchen vielleicht nicht mehr ganz gerecht werden dieses Jahr. Das würde ich auch in Frage stellen, ob sie wieder ganz weit oben mitspielen können, dann wiederum kommen sie in die Playoffs, you never know und das traue ich ihnen schon zu.
Olli, deine Einschätzung, wir haben jetzt gerade die Empfehlungen von Stefan gehört, wo geht's deiner Meinung nach hin mit Ravensburg und stimmst du da den Kollegen aus Kassel zu?
Ja, also ich stimme ihm eigentlich zu 100% zu, was man einfach aussehen muss, es sind 5 Punkte, also das ist halt einfach der Unterschied auch zu Kaufbeuren und Freiburg. Es sind 5 Punkte. Das ist tatsächlich so ein Team, die spielen ein gutes Wochenende und dann sind sie wieder unter den Top 8. Und da werden sie, wenn sie dann da sind und ein bisschen Stabilität reinkriegen, dann auch wieder landen. Und dann wird es unangenehm für jeden, die gegen die antreten müssen in den Pre-Playoffs oder dann in den Playoffs. Das haben sie jahrelang unter Beweis gestellt und das Team hat das auf jeden Fall auch im Köcher.
Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen auf die Tabelle geschaut. Ich würde da direkt überleiten. Wir gucken da jetzt mal auf die DL2-Tabelle und wir haben ja vor der Saison ja auch schon darüber gesprochen, dass es oft Überraschungen gibt. Gibt es denn bei euch jetzt die Überraschungen, die sich schon rauskristallisieren? Ich frage jetzt mal offen beide.
Alter Verschönheit.
Also dann kannst du gern sprechen.
Also klar. Er ist schon fair. Aber nee, also, bitte, Olli.
Also für mich sind die Eisbären Regensburg auf jeden Fall eine Überraschung. Auch wenn es natürlich unter den Top 4 sehr eng ist und es jedes Wochenende dann auch wieder Hin- und Her-Verschiebungen gibt. Vielleicht eine Überraschung für mich persönlich negativer Art ist die DEG, die sich meiner Meinung nach doch schwerer tut, als ich gedacht hätte, weil auch ich eigentlich die Kaderzusammenstellung gut fand, weil man eben auch ehemalige DEL2-Spieler und so verpflichtet hat und also auch Spieler, die die Liga kennen, aber irgendwie funktioniert das da doch nicht so hundertprozentig. Wer mich überrascht, ist das Comeback-Team, auch wenn sie immer wieder verlieren, aber die Blue Devils Weiden, auch am Sonntag wieder, dann steht es 2-0 in Landshut, kein Mensch gibt mehr einen Pfifferling auf dieses Team und die kommen immer wieder und immer wieder zurück. Also das hatten wir diese Saison jetzt wirklich schon sehr häufig und die sind ja auch gebeutelt, was Verletzungen anbelangt. Also sind sicher so die Teams, die überraschend sind. Und vorne finde ich jetzt nicht zwingend überraschend. Ravensburg wird man jetzt vielleicht aktuell noch zumindest als negative Überraschung sehen. Ansonsten, ja, im Mittelfeld ist so eng, dass es, ja, wenn man auf die Tabelle schaut, dann überrascht einem das, dass vielleicht die Eispiraten auf Platz 6 sind, habe ich vor der Saison auch anders eingeschätzt. Lausitz auf Rang 7, aber das sind halt auch wirklich 2 Punkte, dann sind sie halt auf 10 und deswegen, also das sind so die 4 Teams, wo ich jetzt als Überraschung sehe.
Ja, kann ich wirklich nichts ergänzen. Also die Ausreißer nach oben, Regensburg-Krimmitschau, die Ausreißer nach unten, Ravensburg und Kaufbeuren.
Gibt es sonst noch was dir auffällt, Stefan, bei dem Blick auf die Tabelle?
Ja, sieht aus nordhessischer Sicht immer schon mal schön aus. ich finde das auch schön, dass wirklich es geht, wie Olli so ein bisschen vorausgeschaut hat, trennt sich langsam so ein bisschen, aber in den einzelnen Gruppen bleibt es eng zusammen. Also es kann jedes Wochenende irgendwie was passieren. Das macht es für alle, glaube ich, sowieso sehr spannend. Obwohl das Niveau insgesamt wieder mal gestiegen ist, haben wir schon öfter betont, betonen auch die Spieler und Verantwortlichen in jedem Interview, selbst wenn man es gar nicht fragt, weil das wirklich auch zu sehen ist. Andrew Botnarczyk hat jetzt ein ganz tolles Interview gegeben, wo er auch meinte, und der ist ja wirklich mit allem gewaschen und NHL erfahren und hat Weltmeisterschaften erlebt und was weiß ich nicht noch alles, lange auch DEL gespielt. Und er sagt, das hätte er nie erwartet, dass innerhalb von 3 Jahren, die er jetzt in Kassel ist, eine Liga so eine Entwicklung mitmacht und er so jedes Jahr auch denkt, puh, was da für Spieler dazukommen. Und das wird ja immer fordernder auch. Ne? Also das finde ich einfach auch irgendwie schön, dass man das mal sagt. Und ja, dass das natürlich dann einzelne Mannschaften Plätze kostet und andere ein bisschen nach oben bringt. Das ist ja auch der ganze Zauber an diesem Sport.
Olli, wenn wir mal so ein bisschen vorausblicken, was sind so Begegnungen, auf die du dich freust?
Also ich persönlich freue mich auf kommenden Sonntag in Freiburg. Da sind die Krefeld-Pinguine zu Gast. Habe ich über einen jungen Mann, der für Krefeld mal eine Zeit lang auch Podcasts gemacht hat. Da hatte ich, glaube ich, bei seiner 2. Folge einen Auftritt. Ich glaube, den Podcast an sich gibt es nicht mehr.
Seit Folge 2.
die Info gekriegt, genau. Das war dann nicht mehr zu toppen, was die Einschaltquoten anbelangt. Deswegen hat er dann wahrscheinlich das Ganze 180.000 Zuhörer. Und da kommt ein Sonderzug wohl mit aus Krefeld. Also die Krefelder Fans sind wohl sehr reisefreudig. Letztes Wochenende 4.000 nach Düsseldorf, am Sonntag ein Sonderzug nach Freiburg. Und außerdem ist bei uns Teddybär-Toss. Das hat ja auch schon eine jahrelange Tradition. Erste Unterbrechung fliegen die Bären und Kuscheltiere aufs Eis und dann werden die für wohltätige Zwecke gestiftet. Natürlich zuerst gewaschen und dann gestiftet. Und das ist immer ein Highlight. Und ich habe die Werbetrommel hier gerührt und freue mich sehr drauf. Und ansonsten sehe ich es halt wirklich auch, also Krefeld, Düsseldorf war jetzt so das Highlight, aber es gibt natürlich ganz viele Derbys jedes Wochenende. Dann gibt es das Sachsen-Derby, dann gibt es in Bayern ständig irgendwelche Rivalitäten. Also ich habe auch den Eindruck, dass in der DEL 2, auch in Freiburg jetzt, dann kommt Bietigheim oder dann ist man in Ravensburg zu Gast. Das sind ja alles auch Strecken, die gut machbar sind. Ich glaube, da hat man tatsächlich halt auch ganz oft so diese besonderen Spiele. Von daher habe ich jetzt, mein Highlight ist Sonntag, aber natürlich auch andere Spiele im Fokus.
Stefan nickt nur, der schaut natürlich nach Krefeld.
Genau, da es wird das erste Mal seit vielen, vielen Jahren sein, dass ich live das Spiel verpassen werde, weil wir parallel die Huskies Ladies streamen. Da kann ich auch, wer Bock hat. Es ist tatsächlich for free dieses Jahr. Also wer einen Sport Europe-Account hat oder sich gratis einen anlegen möchte, kann das Frauen-Eishockey weiter unterstützen. Das brummt ganz ordentlich, gerade hier in Kassel. Und ansonsten freue ich mich sehr auf Krefeld-Kassel im Februar, weil da fahren wir mit unserem geliebten Kids-Club hin und haben ja auch mit Krefeld sehr nette Connections und das wird bestimmt wieder ein toller Ausflug und ist auch mal sehr stimmungsvoll. Und kurzfristig freue ich mich sehr auf, dass Rosenheim nach Kassel kommt, weil Joey Keusen wiedersehen, der eben auch Kids-Club-Pate war und unglaublich toller Typ ist und ja, sehr wichtig für Kassel, die Mannschaft und mich war einfach auch als Kollege und da freue ich mich richtig drauf, dem werden wir auch was Gutes tun, bin ich mir ganz sicher. Die Kinder haben das auf dem Schirm zum Beispiel. Ah, wenn Rosenheim kommt, dann kommt ja der Joey wieder und das sind dann so Sachen, da geht mir so ein bisschen aufs Herz auf. Ja, die drei Spiele.
Auf den Freitag schauen wir gleich nochmal speziell, Stefan. Aber ich dachte eigentlich, dass du sagst, dass du dich vor allem auf einen der Top-Transfers der Liga
ja,
sehr freust.
Ja, das ist nett, dass du es ansprichst. Ich freue mich immer, Kaspars Dorgovic zu sehen, die paar Spiele, die ich ihn jetzt betrachten durfte. Ich habe das schon oft gesagt, also da kann ich, Olli tickt da absolut genauso, also weil er auch einfach Fan ist. Man freut sich einfach, dass solche Spieler in die Liga kommen. So, jetzt ist es natürlich total geil, dass wir den in Kassel haben, aber den hätte ich, glaube ich, auch heute hervorgehoben, wenn er woanders aufgetreten wäre. Teilnetter Mensch, sehr geerdet, aber eine Vita, die wirklich unglaublich ist mit 100 NHL, 500 KHL Spielen, jetzt muss ich richtig Luft holen, 11 WMs, jüngster lettischer Nationalspieler mit 17 aller Zeiten und fährt jetzt, das ist auch ein Grund seines Wechsels, weil er will mehr Competition und sich nochmal ein bisschen mehr motivieren als in der lettischen Liga, wo er zuletzt unterwegs war, die vierte Olympiade, die ansteht und dann ist der ja auch nur in Anführungsstrichen 37, natürlich ein Veteran, aber das zeichnet ja ab, was der in dieser Karriere schon alles erlebt hat und seit dem ersten Tag macht er jedes Spiel 3-4 Aktionen, da denke ich mir, deswegen hat sich das schon gelohnt. Unglaublich, also es gibt einfach Spieler, die heben sich total ab, die machen die Liga besser, die machen die Mitspieler besser, die fordern die Gegner anders heraus und sorgen natürlich auch für Aufmerksamkeit. Darum ging es bei der Verpflichtung sicher nicht. Das war alles sehr schnell eingetütet um den Deutschlandcup rum, wo der Kaspars auch war und der hat auch wirklich richtig Bock und das ist nichts Geheimes, weil es wurde auch vom Sportdirektor nach außen kommuniziert. Der hat auch einfach faire Gehaltsvorstellungen gehabt oder hat die Angebote fair akzeptiert, weil der total motiviert ist und das ist so eine totale Win-Win-Situation für Kassel. Das habe ich 7-mal total gesagt, aber ich finde es auch einfach wirklich herausragend, dem zuzugucken und freue mich.
Wichtigste Frage, Olli, hat er schon ein Selfie mit dir?
Das ist tatsächlich schief gegangen. Ich habe dann 2 Tage jetzt durchgeweint. Ich musste mich heute Abend dann richtig zusammenreißen. also es war so, ich habe ihn vorm Spiel kurz nach der Pronunciation seines Namens gefragt, obwohl ich die natürlich gewusst habe, dass ich aber mit ihm sprechen konnte. Er hatte lang sich mit dem Juraj Veit unterhalten, die kennen sich aus der tschechischen Liga, das war zum Beispiel auch sowas, die standen da im Gang ewig, haben sich unterhalten, haben sich über die Liga unterhalten und so, also es war, ist echt ein super Typ, also das, was ich mitgekriegt habe zumindest und dann sehe ich ihn halt im Spiel, einmal vernascht er mit seinen 37, unseren Youngster Niklas Hempel. Spielt er Tic-Tac-Toe mit seinen Mannschaftskameraden. Okay, da muss er dann nur noch den Schläger hinhalten, aber ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht reingemacht. Und dann für jeden, der es nicht gesehen hat, das Penalty-Schießen. Eine Bewegung bringt er den Patrick Jeveny, der wirklich eine grandiose Partie gezeigt hat, aus der Balance. Der versucht nochmal rüber zu machen und dann wirklich, der bringt den dann oben ins Tordreieck rein. Ja. Also da hat man einfach gesehen, was das für ein Spieler ist. Und ich habe ihn auch schon erlebt beim Feiern, weil eben die Letten ja damals 2023 Bronze gewonnen haben. Und nach dem Finaltag abends dann in Tampere gab es dann nur eine große Bierdisco-Kneipe, in der halt dann alle gefeiert haben, sowohl die Deutschen als auch die Letten. Und das können die auch gut. Also von daher, wenn der eine Meisterschaft feiern darf, dann ist er da sicher auch mit dabei.
Wie der hat den Jeveny fast in die Kabine gezogen mit diesem Penalty, das war unglaublich, also so geduldig. Das war so eine Szene, die ich eben meinte, wo man echt merkt, das ist schon mal nochmal extra klasse, was der mitbringt, auf jeden Fall.
Also das ist einfach auch eine Sache, die ich einfach noch kurz erwähnen will. Das ist halt manchmal wirklich auch so, man sitzt auf der Tribüne, man hat da schon Spieler, auch jetzt mittlerweile in der DEL2, wo man denkt, wow, so cool, dass die da spielen. Ich habe ja immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass der Fabian Illestedt seinen Cousin überredet bekommt, nach Freiburg zu wechseln, den Oliver Ekman-Larsson. Muss man jetzt mal schauen, wie das vom Budget her möglich ist. Außerdem habe ich letzte Woche gab es das freie Spiel von der NHL, die Montreal Canadiens gegen die Colorado Avalanche. Und da war ja Nathan MacKinnon wieder, wie von einem anderen Stern teilweise, zusammen mit Martin Netschers. Aber ich weiß, dass der Sean O'Donnell, der in Freiburg spielt, aus der gleichen Ecke stammt wie der Nathan MacKinnon und der Sidney Crosby. Und da gibt's auch schöne Bilder bei Instagram, wo die gemeinsam irgendwie am Feiern sind. Und dann habe ich ihm geschrieben und habe geschrieben, hey, wir hätten ja noch eine Lizenz frei. Er soll ihn doch mal anfragen. Dann hat er geschrieben, hat er nur zurückgeschrieben, haha, also lachen. Und dann hat er geschrieben, he would help us. Das war alles. Und das fand ich witzig.
Und dann Olli so, wir haben 108.000 Zuschauer, dann 180, wirst du unsterblich.
180.
Achso, entschuldige, natürlich.
Spaß beiseite. Das ist natürlich ein bisschen hoch ins Regal gegriffen. Aber wenn man sieht, was sich da tummelt. Ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung fürs Krefeld-Spiel den Krefelder Kader angeschaut. Oder letztes Jahr dann auch in Kassel mit David Wolf und mit Yannick Seitenberg, zwei Silbermedaillengewinner von der Olympiade 2018. Also das ist einfach mittlerweile eine Liga, wo jeder Eishockey-Fan auf seine Kosten kommt.
Beim Kaspar Storgovic möchte ich nochmal anfügen, für die Leute, die ihn nicht so gut kennen, das ist jetzt ein komischer Vergleich, aber das ist der Dreiseitel in Lettland. Also das ist der absolute Superstar, der macht da Reifenwerbung, Kochsendung, wird durchs Fernsehen gejagt und ich habe noch nie so eine lange Pressemitteilung geschrieben. An dem Tag, wo wir den verpflichtet haben, war er beim lettischen Präsidenten und hat das ja Äquivalent zu unserem Bundesverdienstkreuz bekommen. Also das ist schon alles mächtig, mächtig hohes Niveau, ja.
Stefan, ich habe gerade vorher gesagt, du schaust natürlich am Freitag nach Krefeld, aber höchstwahrscheinlich nur im Ticker, ne? Weil du hast ja am Freitag noch was anderes zu tun. Stichwort Kassel Huskies Ladies.
Genau, wir hatten das Vergnügen letztes Jahr schon und durften ein Spiel übertragen. Da haben wir noch eine kleine Gebühr genommen und mit der Argumentation auch dieses Projekt Frauen-Eishockey in Kassel und aber auch, ja, hoffentlich mit ein bisschen mehr überregionaler Strahlkraft weiter voranzutreiben. Kurzer Ausflug, in Kassel hat das Damen-Eishockey, obwohl das noch nicht auf professionellen Füßen steht, sondern in der Bezirksliga stattfindet, auch durch die Angliederung an den Stammverein, an die Huskies, einen enormen Zulauf erfahren. Und dann hat das sehr geile Kasseler Publikum auch die Ladies in ihre Arme geschlossen und haben teilweise ja so zwischen 400 und 600 Zuschauern bei Bezirksliga Damen-Eishockey. Das weiß ich von Helmut Armut auch, dass das teilweise Zahlen sind, die in der ersten Frauen-Eishockey-Liga nicht erreicht werden. Und deswegen versuchen wir das auch ein bisschen darzustellen und können eben auch umsonst diesen Stream am Freitagabend 20 Uhr Topspiel gegen die Grizzlies Bergkam, die letztes Jahr aus der Landesliga runter mussten, präsentieren. Und wir wollen das auch ja im vollen Umfang, wie wir das den Profis auch zukommen lassen. Und danke auch nochmal an Bulli, der Eishockey-Podcast, die das aufgegriffen haben, möchte ich gerne auch mal, also wirklich als ja, Speerspitze ein bisschen auch in diesem Bereich Frauen-Eishockey ist das unglaublich toll, was man dann auch mit euch zusammenarbeitet und um damit zu schließen, eine sehr sympathische Kollegin, die Nathalie Klemmer, unsere Torhüterin, die war in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, zu Gast davor, Simone Vogel, da sind wir sehr viel nett drauf angesprochen worden und das hat auch so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt und das gilt es weiter zu unterstützen und da freue ich mich. Das einzige Doofe ist wirklich, dass der Krefeld-Spiel nicht angucken kann. Das war es aber auch. Alles andere ist total klasse.
Ja, und wenn ihr da noch weitere Eindrücke haben möchtet, liebe HörerInnen, wir haben, wie du schon gesagt hast, eine ganz, ganz tolle Folge mit Nathalie Klemmer aufgenommen und die findet ihr natürlich selbstverständlich bei uns im Podcast oder wenn ihr ganz schnell sein möchtet, direkt bei uns in den Shownotes. So, Olli, Stefan, vielen Dank für eure Zeit. Nächstes Mal dann wieder mit Alex hoffentlich, der dann wieder zu uns stößt. Liken und teilen nicht vergessen. Wie gesagt, alle weiteren Infos findet ihr, liebe HörerInnen, in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn.
Bye-bye.